Einige von euch unterstützen Vrindt per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrindt.de. Danke für eure Unterstützung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Politikunterricht Leistungskurs, worin Thomas Brandt so freundlich ist, mich in Politik für Fortgeschrittene zu unterrichten. Hallo Thomas.
Hallo Holgi.
Letztes Mal hatten wir Thomas Morus, der ja quasi den Kommunismus erfunden hatte.
Nein.
Es ist schon länger her, ich erinnere mich nicht mehr so gut.
Nee, aber es war ein etatistisches Staatssystem.
Okay.
Also sprich ein System, in dem der Staat alles vorschreibt, inklusive deines Jobs.
Das war Utopia?
Das war Utopia, genau. Und ich glaube, unsere Diskussionsbasis war dann so, du fandest das, glaube ich, gar nicht so schlecht am Anfang.
Ja.
Und dann habe ich es dir ausgeredet, indem ich gesagt habe, hier findet keine Politik mehr statt. Also ja. Sprich, es ist eine totalitäre Gesellschaft und ich habe was gegen totalitäre Gesellschaften.
Thema heute, Martin Luther, der Erfinder des Protestantismus. Begründer.
Nein.
Nein? Der hat doch also, aber 100 Thesen an die Tür genagelt.
95, es waren 95, es
genagelt
war Klaus zu Wittenberg und er hat da nicht dran genagelt. Nachdem ich aus der Stadt komme, in der Luther die Bibel übersetzt hat, ja, Eisenach, wie jedes gute Kind einmal die Lutherstube angeguckt, Bonuspunkte, in der Lutherstube gibt es nur ein Ding, das aus Luthers Zeit stammt.
Okay.
Ein Walfischknochen.
Toll.
Der Rest ist fake.
Warum tun die das?
Nachhistorisiert. Okay. Also es gibt ja auch diese Geschichte, dass er einen mit dem Tintenfass nach dem Teufel geworfen hat, der ihn versucht hat.
Mhm.
Und dann hat man da dieses Tintenfleck gehabt und das wurde dann immer von der Wand abgekratzt von Leuten, die das touristisch wertvoll fanden und seitdem macht man das nicht mehr.
Super.
Aber an der Wand ist immer noch so ein Löchlein. Das ist schwierig. Also ja, Luther hat die Bibel übersetzt, in Wittenberg hat er die 95 Thesen angeschrieben. Wir beschäftigen uns aber mit einem viel, viel späteren Luther.
Mhm.
Denn der Mann hat ja dann eine Landeskirche auf einmal in der Hand gehabt.
Ja.
Also.
Hat er das gewollt?
Ne.
Ja, der wollte eigentlich eher seine Ruhe haben vom Papst, ne?
Ja, auch, aber es gab ja dann protestantische Fürsten. Und diese protestantischen Fürsten haben unter anderem ihn den Leben gerettet, also. Ne, mein Fürst von Sachsen, Weimar-Eisenach.
Mhm.
Weiß ich gar nicht, welche das war. Ich glaube, es war ein Ludwig. Aber das weiß ich leider nicht auswendig. Hat im Endeffekt Luther ja auf die Wartburg verbracht, eben vor der Reichsacht, wo er als Junker Jörg dann die Bibel übersetzt hat. Und danach haben sich halt diese protestantischen Fürsten gesagt, wir machen jetzt Landeskirchen. Wir machen also Kirchen, die am Fürstentum hängen. Und die Organisation dieser Kirchen hat man dann natürlich Martin Luther unter anderem in die Hand gedrückt.
Na?
So.
Na gut, er hätte ja Nein sagen können.
Es gibt so die normative Kraft des Praktischen. Ne? So. Und der Text, mit dem wir uns beschäftigen, was so sein wichtigerer Text ist, ist der wunderschöne Text von weltlicher Obrigkeit und wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei. Das und habe ich dazu gesagt, das ist ganz komisches Deutsch.
Ist es sei wenigstens SEY geschrieben?
Im Original vielleicht, aber auf der anderen Seite ist es nach 1500, ist nach dem Buchdruck wahrscheinlich nicht.
Okay. Weil
mit dem Buchdruck vereinheitlicht sich die Schreibung meistens. Das ist in England auch so. Ja, die Engländer haben nur das Problem, dass sie erst die Schreibung vereinheitlicht haben und dann haben sie alle Langvokale durch die Gegend geschoben.
Ja.
Das ist übrigens der Grund, warum man Englisch nicht aussprechen kann, wie es geschrieben ist.
Du meinst
The Great Vowel Shift.
Tough und Dau, ne?
Ja, zum Beispiel.
Wie ist das Werk von Luther nochmal?
Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei.
Mhm.
Ist jetzt aber kein politikphilosophischer Text, weil der Mann ist Theologe.
Ja.
Und er bleibt im Theologischen. Es ist auch total interessant, also seine Rolle ist da unheimlich interessant. Generell, Luther kriegt ja so und so gerne mal auf den Sack.
Ja.
Wegen sprühendem Antisemitismus und solchen Sachen.
Moment, der war dermaßen antisemitisch, dass selbst in antisemitischen Zeiten er zu antisemitisch war?
Weiß ich nicht. Also er war da schon sehr laut.
Okay.
Das ist aber eine Frage, die kannst du mal
den Historiker.
Kannst du mal im Geschichtsunterricht stellen. Auf jeden Fall hat er jetzt halt diese Landeskirchen unter sich und es schließen sich hier Dinge an. Unter anderem dann die Bauernkriege. Mhm. Weil wir sind ja irgendwie noch im Mittelalter auf irgendeine Art, also am Ende des Mittelalters. Ne? Die Reformation ist eigentlich der Beginn der frühen Neuzeit. Jedenfalls haben mir das die Kollegen aus dem Fach Geschichte immer so erzählt. Und du hast dann halt auf einmal Leute, die sagen, ja Moment mal, jetzt geht der Luther dahin und sagt, Religionsausübung liegt bei mir als Person alleine. Mhm. Dann ist die zweite Frage, warum gibt es ein Gottesgnadentum? So, und da schließen sich halt Dinge an. Und die Bauernkriege sind so ein bisschen der Ausfluss davon gewesen. Er will damit aber nichts zu tun haben.
Aha.
Und er hat auch schwer gegen die Bauernkriege und Thomas Müntzer gehetzt. Also er war da überhaupt kein Fan von. Das finden wir in der Geschichte hin und wieder, dass Leute so ein bisschen von ihrem eigenen Impact überwältigt sind.
Ja, ja, klar.
Und
also weil das geht ja im Zweifelsfall, geht ihm das ja dann auch an den Kragen.
Ja.
Weil er ja abhängig ist von der vom Gottesgnadentum. Also auf dessen Kosten er letztendlich dann oder unter dessen, wie nennt man das denn? Weißt schon.
Ja.
Ich kann heute nicht denken, merke ich gerade. Aber ja, na egal.
Okay, wir kriegen das hin.
Wir schaffen das. Es ist für uns alle die sechste Stunde.
Ist es. Ist technisch gesehen ist jetzt die neunte Stunde. Kann man jetzt ausrechnen,
welche Tag. Ja, ich habe gerade damit angefangen und das habe gedacht, nein, hör auf, erzähl einfach weiter, red weiter. Was hat Martin Luther noch gleich gesagt?
Also Martin Luther schreibt dieses Werk und es ist ein theologisches Werk, es ist eigentlich eine Predigt. Ja, es ist ähnlich geschrieben wie eine Predigt. Ich glaube nicht, dass er zu einer anderen Textform außer Bibel noch in der Lage ist. Und das ist also so seine Positionierung zu der Frage, wie ist denn das jetzt mit das Verhältnis zwischen Kirche und Politik. Und wir haben das ja schon mal so ähnlich gehabt bei Augustinus. Und Augustinus Antwort war ja schon zu sagen, es gibt im Endeffekt das Reich Gottes und das Reich des Irdischen. Und nachdem im Endeffekt wir nicht wissen, wer zu welchem Reich gehört, brauchen wir Herrschaft, weil es kann nicht der beste Christ im Frieden leben, wenn der Rest irgendwie außenrum furchtbar ist. Und so ähnlich läuft es hier auch.
Mhm. Ja. Ist aber ein bisschen billig, ne?
Nee, ich finde eigentlich gut logisch durchargumentiert.
Okay. Also ich hätte gedacht, dass er mit irgendwas Neuerem kommt als mit Augustinus, also dass er so zurückgreift nach.
Er macht eine komplett eigene Herleitung.
Okay.
Das hat mit Augustinus nichts zu tun, aber so die Stoßrichtung ist ähnlich.
Mhm.
So, also im Endeffekt schreibt er diesen Text und es ist so es geht so gegen drei Sachen. Das erste ist gegen die katholische Kirche. Ja.
Klar.
Also es gibt hier ein theologisches Argument, ja, dass nämlich die Bergpredigt, also die grundsätzliche Idee, dass man doch bitte die andere Backe hinhalt und dass man grundsätzlich friedlich ist, dass das nicht nur ein Hinweis ist, sondern dass im Endeffekt das Verbot der Vergeltung und die Feindesliebe ein zentraler Punkt des Christlichseins ist und das nicht einfach so je nachdem, wie man das mal so braucht.
Wie der Christ das halt so macht, ne? Ja.
Ja. Wie das der Politiker dann tut.
Ja.
Auf der anderen Seite gegen weltliche Fürsten, die doch bitte ihre Macht nicht auf Glaube und Seelen der Untergebenen, also ihre Untertanen ausweiten, sondern gefälligst nur die Weltlichkeit erstreckt. Und dann gegen die im Text stand gegen die Schwärmer, die Freiheit der Christenmenschen als Aufforderung zur Gesetzeslosigkeit verstehen. Also sprich, gegen diese Leute, die jetzt sagen, ja Moment mal, aber wenn ich Christ bin und so weiter, dann brauche ich das.
Ich brauche keinen König, der mich leitet.
Ja. Genau, weil ich lebe doch so und so richtig.
Mhm.
Ich finde übrigens Menschen, die glauben, dass sie so und so richtig leben, sehr gefährlich.
There's always one.
Aus soziologischer Sicht gesprochen ist das natürlich eine Unterrepräsentation. Eine Unterrepräsentation.
Unterrepräsentation, ja.
Ja, es müssen sich alle melden. Wir glauben alle, dass wir recht haben.
Ja, natürlich. Sonst würden wir ja wahnsinnig werden.
Weiß ich nicht. Es ist Humility kommt irgendwie dann doch mit dem Alter, oder?
Na gut, ja.
So. Also das Lustige ist dann auch, dass diese Schrift steht in so einem Werkkontext Und während er hier sagt, dass sich die Kirche da nicht so einmischen darf und dass es so diese so eine klare Trennung zwischen Kirche und Staat gibt, und da kommen wir dann am Ende noch drauf, sagt er dann im Nachhinein auch so, ja, die Bauernausstände, da muss man dann schon mal, ja, da muss man dann schon mal mit Gewalt.
Weil die können ja alle nicht lesen, vorgehen. Die wissen ja gar nicht, was in der Bibel steht.
Ja, doch, weil er hat das Ding ja übersetzt.
Ah, stimmt, ja.
Sagen wir es mal so, Luther navigiert die ganze Zeit als semi-politische Figur, die eigentlich nur theologisch sein will, da herum. Also dieser Text ist jetzt ein Spezifikum, aber das war garantiert sehr unangenehm für ihn, weil er wollte das alles nicht, glaube ich, und er saß dann halt auf einmal in diesem Ding. Das passiert halt, wenn du im Endeffekt einen Text schreibst, so als Akademiker, weißt du, schreibst du als Akademiker einen Text, wo drin steht, der König hat keine Hosen an.
Ja.
Und das findet weite Verbreitung und alle stellen fest, ja scheiße, der hat ja tatsächlich keine Hosen an. Und dann stehst du da und sagst, ja, auf dem Wormser Reichstag, ja sorry, aber du hast keine Hosen an, worauf sich dann alle Menschen ohne Hosen sich erstmal an dir rächen und du dir dann denkst, ja, aber wie bin ich denn jetzt in diese Situation geraten, und alle Leute mit Hosen der Meinung sind, dass du jetzt auf ihrer Seite bist und sie deswegen jetzt mal die Hosenrevolution ausführen müssen.
Aber irgendwie scheint er ja den Kopf aus der Schlinge gekriegt zu haben, und dazu hat dieser Text gereicht. Dass er einfach nur sagt, naja, nee, das, also ich beziehe mich hier nur auf das Theologische. Die weltliche Macht, die ist natürlich weiterhin von Gott gegeben. Das funktioniert doch eigentlich gar nicht, lässt sich doch gar nicht auflösen.
Ja, nein, dieser Text hat unter anderem die Aufgabe, seinem Fürsten die Frage zu beantworten, inwiefern weltliche Herrschaft mit einem christlichen Glauben vereinbar ist.
Ja.
Also das ist eine der Aufgaben an diesem Text vom Landesfürsten.
Ja, aber es geht in diesen Zeiten geht es ja nicht nur um Vereinbarkeit, sondern es geht ja darum, dass sich die weltliche Herrschaft aus dem Glauben ableitet.
Ja, aber du hast halt da schon im 15. Jahrhundert auf dem Papstthron die Borgias sitzen.
Mhm. Ja?
Wir haben ja vor einiger Zeit über Machiavelli geredet.
Ja.
Der ein totaler Fan von Cesare Borgia war, und Cesare Borgia war ja ein Papstsohn. Dementsprechend war allen Leuten klar, dass niemand so richtig Hosen anhatte. Das war auch so, glaube ich, so ein bisschen das Problem an der, warum die Reformationen so durchgeschlagen sind. Weil man, du hast
die,
so ein...
Die Leute waren schon desillusioniert, und dann ist einer gekommen und hat gesagt, hier, und darum seid ihr desillusioniert.
Richtig, und vor allem, also es ist ja auch bei Luther so gewesen, dass diese 95 Thesen daraus kamen, dass er halt wirklich sehr unzufrieden war, dass hier nicht die reine Lehre verbreitet wurde, sondern dass im Endeffekt dieses Klerikale und das Weltliche und das alles so zusammengemischt war, dass du es nicht mehr trennen konntest. Und er trennt es jetzt in diesem Text, denn er macht die sogenannte Zwei-Reiche-Lehre auf. Es gibt einmal das Reich Gottes. Ja, in dem leben rechtgläubige Christen, die kein Unrecht tun und das Unrecht gleichzeitig ertragen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das andere ist das Reich der Welt, und da lebt der Rest, also wir beide. Das sind die Ungerechten, die weltliche Herrschaft brauchen, weil ansonsten tun sie ja nicht die richtigen Dinge.
Mit anderen Worten, beziehungsweise ja doch, es folgt daraus ja dann, dass es so lange weltliche Herrschaft brauchen wird, bis alle im Reich Gottes angekommen sind, und das wird nie der Fall sein.
Clever.
Richtig.
Und das ist ja so ein ähnliches Argument, wie es Augustinus auch macht, ja, dass man im Endeffekt, ich sag so viel im Endeffekt, aber dass man jemanden braucht, der durchregiert,
ja,
auf irgendeine Art, oder dass man Regentschaft überhaupt braucht. Und er sagt das auch. Sein Argument ist dann allerdings auch noch zu sagen, die Verteilung ist halt nicht da. Also du könntest einen Gottesstaat machen, aber dann müsstest du ja da sicherstellen, dass da überall nur rechtgläubige Christen sitzen, und dann bräuchtest du technisch gesehen noch keine Herrschaft mehr, weil dann ist ja die Sache erledigt, weil die,
ja, eben.
Das sind ja alles gute Menschen. Ja, im Laufe dieses Lesen dieses Textes habe ich mehrere Stellen gefunden, wo ich mir dachte, okay, ja, Martin Luther hat im 16. Jahrhundert Dinge erkannt, die man vielleicht nochmal irgendwie evangelikalen Christen erklären sollte. So grundlegend. Aber das kommt vielleicht nochmal.
In der nächsten Reformation, ja. Jetzt hätten aber doch die Fürsten einfach hingehen können und sagen können, Schwachsinn, Protestantismus, wir bleiben katholisch.
Ja, das hat ja der Rest.
Eben.
Also es gab dann ja Kriege und so weiter.
Ja, aber warum sind die dem überhaupt gefolgt?
Das war, glaube ich, tatsächlich, dass die Fürsten selber religiös davon überzeugt waren. Also Protestantismus.
Oder halt auch einfach keinen Bock hatten, dass der Papst ihnen reinquatscht, ne? Kann natürlich auch sein.
Weiß denn nicht, nee, also es waren ja sehr oft weltliche Fürsten. Ja, dem Papst, der Papst hat ja dem weltlichen Fürsten von, hat ja nicht reingequatscht, der hat ja nur den Bischöfen reingequatscht und so. Und dass das alles natürlich ein riesengroßes, gezinktes Spiel war, also ich glaube, du hattest dann schon auch so auf Reichsebene politische Interessen, die du viel besser verteidigt hättest, wenn es nicht so einen Block an Bischöfen gegeben hätte.
Ja klar, also das ist ja letztlich politisches Christentum gewesen. Ja. Das heißt, Rom hat immer irgendwo die Hand mit drin gehabt und auch bei Krönungen und sonst wie.
Ja, wobei halt auf Fürstenlevel nicht ganz so hart. Und das konntest du halt dann so ein bisschen abstellen. Das war ja auch so einer der Gründe, warum die Engländer das gemacht haben. Ne? Also so, um in Ruhe sich scheiden lassen zu können. Also seine Erkenntnis ist, es gibt halt viel mehr böse Menschen als fromme Menschen. Sehr schön, er sagt in dem Text auch, selbst wenn alle getauft sind, gibt es wenige echte Christen.
Ja.
Also es reicht nicht, getauft zu sein, sondern du musst es auch leben.
Ja, klar.
Ja, ich habe da so einen Kommentar hier in meinen Notizen stehen, wo ich sage, ja, hier längliche Kommentare über aktuelle religiöse Gruppen. Das ist halt genau das Problem. Das kann nicht nur ein Mittel zum Zweck sein. Aus seiner Sicht musst du halt wirklich auch gerade die Botschaft der Bergpredigt leben und sowas.
Ja, und da sind wir dann wieder, ne? Weil das keiner macht, braucht's halt Herrschaft.
Ja.
Ja, das ist wirklich clever. Und in dem Moment, wo du ja auch, du kommst auf die Welt, du wirst getauft, du hast ja sowieso die Ursünde schon an dir kleben und musst darum auch erstmal beherrscht werden. Also es gibt doch ja immer wieder Nachschub an Beherrschbaren oder Leute mit Beherrschungszwang oder wie man es nennen mag.
Ja, das Interessante ist aber, dass er auch sagt, dass es das Ziel der weltlichen Herrschaft nicht ist, alle Leute zu frommen Christen zu prügeln, sondern es geht darum, das zu reglementieren, weil deine Wahrheitsfindung ist eine persönliche Sache zwischen dir und Gott und damit hat der Fürst nichts zu tun. Das heißt also, wir machen hier jetzt schon eine Trennung von Kirche und Staat. Es gibt das Reich Religion und es gibt das Reich weltlich. Und du musst als Christenmensch das ertragen, dass es eine weltliche Herrschaft über dich gibt, was du ja sehr gerne tust, weil du glaubst an die Bergpredigt. Und auch wenn der Herrscher dir mal Unrecht tut, erträgst du das, weil du bist ein guter Christ.
Aha.
Wir kommen da nochmal drauf. Ja, es schließen sich nämlich Handlungsanweisungen.
Ich finde, das knirscht ein wenig, aber ja.
Ja, gleichzeitig ist aber nicht die Aufgabe des weltlichen Herrschers, aus allen ihren Untertanen tolle gläubige Christen zu machen, weil das ist zwischen dir und Gott und deine Wahrheitsfindung kann nur in dir stattfinden.
Ja. Es stellt sich aber immer noch die Frage, wer legitimiert den Herrscher als Herrscher?
Gott. Die Herrschaft ist Wille Gottes, weil Gott hat im Endeffekt die Idee, dass es ja jemanden braucht, der die nicht frommen reglementiert. Also sprich, es ist der Wille Gottes, auf der Erde eine Ordnung zu haben. Für diese Ordnung ist der weltliche Herrscher aus Gottes Wille zuständig. Der ist aber auch nur dafür zuständig, eine Ordnung herzustellen. Er ist aber nicht dafür zuständig, Gottes Reich irgendwie herzustellen. Es geht halt am Ende um die Frage, wo endet die Kompetenz eines weltlichen Herrschers? Und die Kompetenz eines weltlichen Herrschers endet hinter Steuern auf irgendeiner Art Sozialsystem, natürlich zu der Zeit nicht, hinter Steuern, hinter Krieg und hinter Rechtsprechung und Rechtssetzung.
Ja.
Und direkt vor der Frage des Bekenntnisses der Person. Ja, nur die Frage, ob diese Person ein guter Christ ist, spielt für den weltlichen Herrscher keine Rolle. Und der weltliche Herrscher darf auch nicht dafür sorgen, dass Menschen irgendwie zu frommen Christen werden. Ja. Und da jetzt Christen und Nicht-Christen, also wichtig ist hier, ne, also er hat dann eine sehr enge Bedeutung für Christentum.
Ja.
Ja, weil getauft ist im Endeffekt jeder, aber es gibt halt nur wenige echte Christen.
Ja.
So. Ja, Copyright.
No true Scotsman.
Ja. Und naja, nee, also aus seiner Sicht gibt es True Scotsmen, aber es gibt halt viel zu wenige davon.
Okay, es ist nicht unerreichbar.
Nein, ganz im Gegenteil. Okay. Er glaubt vollkommen daran, dass das erreichbar ist. Das ist ein zentraler Punkt seiner Lehre, aber das ist halt eine Sache, die machst du mit dir und Gott aus. Es ist halt keine Sache, die du mit irgendjemand anders ausmachen kannst. Also sprich, es gibt dieses weltliche und dieses christliche Reich und die Christen existieren in beiden. Und so Menschen wie wir jetzt, ja, würden nur in einem existieren.
Es sei denn, ich halte mich an die Bergpredigt.
Nee, dann existierst du immer noch in beiden, weil um dich herum sind Leute, die sich nicht an die
Bergpredigt halten. Ach ja, stimmt, ja, okay.
Es geht nicht. Also ein rein christliches Regiment, ja, ein rein christliches Reich geht nicht. Weil Christen und Nicht-Christen, also Menschen, die halt wahre Christen sind, ne, TM, immer zusammenleben und damit geht ein rein christliches Regiment, ja, so sagt er das im Text, geht nicht. Du brauchst immer einen weltlichen Herrscher. Also übrigens auch einen Kommentar mit, meine lieben amerikanischen Evangelikalen. Ja. Aber die würden auch sagen, Luther hat keine Ahnung, weil das ist ja alles so Calvin angeklebt und so, ne?
Ja, und außerdem haben die haben ja da einen weltlichen Herrscher dann im Zweifelsfall, ne? Also der evangelikale Präsident.
Der ist kein weltlicher Herrscher mehr aus der richtigen Richtung. Aber die Diskussion kann man sich mal aufheben.
Ja. Wenn er wiederkommt, genau.
Das Interessanteste ist, dass Luther dann sagt, also du musst nicht nur als guter Christ musst du nicht nur diese weltliche Herrschaft ertragen, sondern du musst dich sogar besonders engagieren.
Worin, in was?
Ja, dein Ziel ist es als guter Christ, dass die Welt ein besserer Ort wird für alle und du erträgst das Unrecht und versuchst gleichzeitig das Unrecht gegen andere zu mildern. Ja, unter anderem auch durch Mildtätigkeit. Also sollst du dich engagieren. Er fordert in dem Text sogar Leute auf, dass sie Jobs annehmen, also Berufungen annehmen, die fehlen, um ein besseres Gemeinwesen zusammenzutun. Denn als Christ ist es deine Aufgabe, für alle Menschen zu sorgen, weil Nächstenliebe ein zentraler Punkt ist. Und das bedeutet natürlich auch, dass du als Christenmensch sagen musst, in diesem Dorf fehlt ein Schmied. Dann werde ich doch jetzt vielleicht hier der Schmied, dann geht es nämlich allen besser. Oder in diesem Dorf fehlt ein Bürgermeister, also werde ich jetzt hier zu einem Bürgermeister, dann geht es allen besser. Ja? Weil die Christen lieben ihre Mitmenschen und sie unterstützen die weltliche Herrschaft und die Struktur der Gesellschaft damit, ja, um die Menschen, die eben keine Christen sind, vor dem Unrecht zu schützen, das dadurch entsteht, dass sie noch keine Christen sein können.
Das ist 500 Jahre später, klingt das alles sowas von beknackt, ja, aber ja.
Finde ich gar nicht.
Du musst halt bestimmte Vorannahmen stellen. Ne? Ja, Gott will das so und so. Aber wenn du jetzt aus so einer gottlosen Perspektive guckst, wie ich, ich falle jedes Mal wieder dahin zurück, dass ich sage, ja, aber wer legitimiert denn überhaupt die Herrschaft? Und das muss dann in so einem Weltbild natürlich Gott sein, aber es kann es in meinem Weltbild halt nicht sein, weil es keinen Gott gibt.
Ja, aber wenn wir den jetzt rausstreichen,
ja,
dann sind sehr viele Dinge davon heutzutage auch auf der Basis von aufklärerischer Normenphilosophie zu erklären.
Richtig, absolut. Ja. Ich meine, letztendlich ist der Souverän, ne? Also Gott wurde ersetzt durch den Souverän, der dann wiederum seinen Willen durch einen glatzköpfigen Bundeskanzler zum Ausdruck bringt.
Stimmt doch gar nicht.
Nicht?
Nein.
Stimmt, der verwaltet das alles. Der glatzköpfige
Bundeskanzler ist ein sogenannter rationaler Herrscher nach Max Weber, weil er über einen von der Gesellschaft als richtig anerkannten Prozess zum Herrscher geworden ist.
Ja.
Du hast eine Gruppe von Menschen gewählt und die haben diesen Menschen dorthin gewählt.
Ja.
So. Also hast du dich nicht zu beschweren? Also du kannst dich beschweren, wie du möchtest, aber der Weg ist der richtige. Nichts.
Genau.
Ja. So, also, und der Weg ist legitimiert und die, so, ja, das ist dann halt 500 Jahre später, machen wir das so. Für den Herrscher gilt im Übrigen das alles auch. Ja, also das heißt. Das ist
die nächste Frage gewesen, also der Herrscher hat ein guter Herrscher zu sein.
Genau, wenn der Herrscher ein guter Christenmensch ist, dann sollte er natürlich für seine Gesellschaft und für sein Land auch da sein. Und das ist, glaube ich, erstmal ein gutes Argument. Ja, also er darf sich halt nicht in Glauben und Gewissen einmischen, weil das ist das andere Reich.
Mhm.
Aber ansonsten ist schon seine Aufgabe, für seine Mitmenschen, egal ob sie gute oder schlechte Christen sind, egal ob sie überhaupt Christen sind. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, seine Trennung ist eher ein, du musst wirklich so ernsthaft hardcore bibeltreu Bergpredigt sein, damit du bei ihm irgendwie ein anständiger Christ bist.
Ja, und das geht wahrscheinlich dann auch nur im Kloster und auch da nur, wenn du nicht beim Essen furzen musst oder sowas.
Ja, ja Moment, also beim Essen furzen ist doch bei Luther überhaupt kein Problem.
Ja, nicht schön, doch natürlich, darum sage ich das ja.
Ja, siehst du, also überhaupt kein Problem. Nee, also es geht für ihn schon darum zu sagen, ein guter Herrscher kümmert sich halt darum, dass es ein gutes Reglementierung der Welt gibt, weil die Leute dann halt damit auch vor ihrem eigenen Unrecht bewahrt werden. Also das ist die Aufgabe des Herrschers, ist das Unrecht einzugrenzen. Mhm. So, aber das heißt halt auch, dass sie sich bitte aus Glaube und Gewissen raushalten, weil Gottes Wille ist, dass sie sich um die Ungerechten kümmern und nicht um das Seelenheil, weil das Seelenheil, das ist zwischen Gott und dem Einzelnen.
Ja.
Das ist ganz interessant. In dem Text ist er auch gegen die weltliche Ahndung von Ketzerei. Und späterhin ist er der Meinung, dass das dann doch okay ist.
Die weltliche Ahndung von Ketzerei. Ja, Majestätsbeleidigung. Ja.
Nee, Ketzerei ist, Leute, Ketzerei ist Widerspruch gegen die Kirche. Für sowas wurde man zu der Zeit gerne verbrannt und erschossen und ersäuft und so weiter. Ja. Aber die zentrale Frage für ihn ist ja eigentlich, wie weit geht die weltliche Obrigkeit? Und die weltliche Obrigkeit geht genau bis zur Regelung des Gemeinwesens und nicht weiter.
Ja.
Es ist ganz interessant. Also du kannst das auch als antitotalitären Text lesen.
Es ist ja trotzdem, ich kann ja trotzdem total herrschen, solange ich mich aus dem Glauben, also aus dem Bekenntnis meiner
Beherrschung. Ja, dann kannst du nicht total herrschen. Dann kannst du gerne diktatorisch und autoritär herrschen und das würde wahrscheinlich für alle diese Regierungssysteme dort gehen. Aber was die Bevölkerung glaubt, das kannst du nicht.
Ja.
Weil Totalitarismus zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, dass wir bis in den Kopf der Person hinein herrschen wollen.
Ja.
Ja. Und da sagt halt Luther, das geht nicht, weil der Kopf der Person gehört genau zwei Leuten, Gott und der Person. Ja. Und Gott auch nur, wenn die Person das Gott da reinlässt. Ja.
Aber was passiert mit der Person, die Gott da nicht reinlässt? Also ja, die wohnt
da. Ja, die halt, wird beherrscht.
Genau, die wird halt noch einfach, die wird normal beherrscht, genau.
Richtig, die wird normal beherrscht.
Also eigentlich werden alle auf die gleiche Art und Weise beherrscht, nur die einen beten, die anderen nicht.
Richtig, und die einen müssen beherrscht werden und die anderen ertragen das beherrscht werden, weil sie halt
der erkennen, einen Willen, ja.
Um der anderen Willen, weil sie sind halt gute Christen.
Ja, ja, jetzt langsam geht's mir auf, ja, wie der Trick funktioniert. Ja.
Und das ist jetzt eine Predigt, das ist kein Fürstenspiegel, also er schreibt jetzt nicht irgendwie so eine große Handreichung, aber er hat für die Herrscher so ein paar Hinweise. Der Herrscher soll an das Wohl von Land und Leuten, ja, für das Wohl von Land und Leuten sorgen, also an das Wohl von Land und Leuten denken, klar. Soll ein guter Christ sein. Und nicht nur an seine Pfründe. Was ganz klar ist, weil das geht natürlich hier auch gegen das Papsttum.
Mhm.
Er soll aber auch niemanden rückhaltlos vertrauen, weil wir wissen ja nicht, wie viele Christen da sind, ja. Und wenn du dann Leute einsetzt, die keine anständigen, guten Christen sind, ne?
Ja.
Ja. Und er soll auch weise mit seiner Strafgewalt sein und generell sich halt als guter Christenmensch verhalten, aber weise mit der Strafgewalt. Also das Interessante ist, dass er im Endeffekt dem Herrscher dann auch auftritt, okay, ich habe jetzt hier legitimiert, das ist der Teil, der an seinen eigenen Landesherrn geht, ich habe jetzt hier legitimiert, dass du im Endeffekt für alles Weltliche zuständig bist, solange du dich aus dem Geistlichen heraushältst, weil es deine Aufgabe ist, die Ungerechtigkeit, ne, das Unrecht in der Welt zu bekämpfen und zu regeln. Aber erstens, versucht es so zu regeln, dass es den Menschen so gut wie möglich geht, weil das ist auch ein christliches Motiv.
Mhm.
Denk nicht nur an dich selber, weil das ist kein christliches Motiv. Und gehe davon aus, dass keine Person heilig ist. Ja, die mit dir zusammenarbeitet, sondern dass die auch nur fehlbare Menschen sind. Wir haben vorhin nicht darüber geredet, aber in dem Teil, wo es darum geht, wie viele Christen gibt es überhaupt und wie ist es mit den Christen und den Bewohnern des weltlichen Reiches, macht ja auch den Hinweis, Christ zu sein ist aus seiner Sicht schwer. Das ist Arbeit.
Mhm.
Das muss man muss da an sich arbeiten. Das ist auch so ein klassisches protestantisches Ding.
Darum ist Kirche ja sonntags morgens immer so früh. Ja. Entschuldigung.
Gnade.
Nein. Okay, ich soll gnädiger sein, habe ich gelernt im
ja, also ich
Konfirmandenunterricht.
Nee, aber so generell. Erstens finde ich das als Gedanken überhaupt nicht blöde. Man kann sich über Begründung immer streiten. Aber ich finde den Gedanken überhaupt nicht blöde.
Dass es Arbeit ist.
Ja.
Ja, und natürlich.
Ich finde auch den Gedanken, ja, das ist auch ansonsten, this is water. Ja?
Mhm.
Ist genau dasselbe Prinzip. Und es ist halt schwer. Und dementsprechend sollte halt auch der Landesherr nachsichtig sein.
Hat das denn auch eine entsprechende Wirkung gehabt? Waren die protestantischen Fürstentümer gnädiger? Waren die sozialer, was auch immer? Waren die gebergt Predigter?
Nachdem in Deutschland Kleinstaaterei zu der Zeit herrschte, ja. Ist das eine sehr, sehr schwierige Frage, die ich nicht beantworten kann.
Okay,
wieder. Der Text selber hat also so drei Schlagrichtungen. Das erste ist, ja, es ist halt antiklerikal. Kirche ist nicht die Verfolgung weltlicher Zwecke durch weltliche Mittel zuständig. Ne? Mhm. Es geht uns hier in der Kirche um den Seelenheil, ums Seelenheil. Ja, diese Verquickung von Kirche und Staat mit Fürstbischöfen und so weiter, das findet er halt absolut daneben und dagegen argumentiert er jetzt hier. Es ist aber auch antietatistisch, also gegen einen Staat, der sich um alles kümmert, weil die weltliche Gewalt sich nicht alles anmaßen darf, mhm. ja, gegenüber des christlichen Reiches, sondern es gibt im Endeffekt eine klare Grenze bei der Regelung der Öffentlichkeit, so würde ich das jetzt modern nennen.
Ja.
Ja, die Aufgabe des Herrschers ist, die Öffentlichkeit per Gesetz zu regeln und weise das zu tun. Ja, ansonsten, aus den Motiven der Leute halten wir uns raus. Das ist total interessant, weil das ist etwas, da kommen wir dann nach der Aufklärung auch wieder drauf mit komplett anderen Herleitungen.
Mhm.
Aber es ist dieselbe Idee im Endeffekt, ne? Es ist dieselbe Konzept, dass man halt sagt, wir greifen nicht in die Person ein. Ja, so bescheuert es klingt, aber er macht hier ein Freiheitsargument, ja, ein liberales Argument. Er
formuliert ein Persönlichkeitsrecht, ja.
Ja, und das 200 Jahre, bevor wir dann Hobbes und Locke haben, mit einer rein theologischen Argumentation.
Mhm.
Ja? Weil man halt diese zwei Reiche hat, die sich gegenüberstehen. So, und dann ist es auch noch anti-utopisch, ja, weil er sagt, ja, Moment mal, wir haben jetzt hier eine Reformation der Kirche gemacht. Wir haben uns also, ich versuche jetzt hier im Endeffekt eine neue Idee zu entwickeln, wie Menschen sich zu Gott verhalten. Also ne, die zentrale Idee ist, der Mensch braucht keinen Priester, um mit Gott in Kontakt zu kriegen, sondern der Mensch kann das von alleine.
Mhm.
So. Um das jetzt kurz zu fassen, bitte keine länglichen Kommentarschlachten darüber, wie das alles ist. Das ist nicht meine Aufgabe. Ja, aber das ist so im Endeffekt so ein bisschen die Idee. Ja. Aber sein Argument ist, nee, nur weil ihr ja jetzt gute Christen seid, heißt es nicht, dass die weltliche Obrigkeit für euch nicht zuständig ist,
ja.
Sondern ihr müsst die weltliche Obrigkeit halt ertragen, weil der Rest noch keine guten Christen ist. Und wenn ihr gute Christen seid, dann ertragt ihr das, denn ein Teil des guten Christseins ist, auch diese Ungerechtigkeit durch Steuern, durch Gesetze und so weiter zu ertragen, ist ein Teil des Christseins. Das ist ganz interessant.
Das ist ein interessanter Zirkelschluss, ne?
Ja. Ja. Ist so eine, da ist vor allen Dingen so ein kleines Ding drin, wo du die Leute am Bauch pinselst, damit sie dann weiter untertan sind. Nur so. Ja, sie sind ein besonders gutes Mitglied unserer Gesellschaft, deswegen ja. Müssen sie auch weiterhin mitmachen. Finde ich aber so aus gesellschaftskohärenten Dingen, ne? Also, man kann ja so das Argument machen, dass Liberalismus grundsätzlich auch dafür geführt hat, dass sich alle gegenseitig egal sind, ne? Das ist so das Gegenargument. Ja. Dem guten Christ sind eben die anderen nicht egal, auch wenn sie scheiße sind.
Das müssten wir jetzt mal den christlich sich nennenden PolitikerInnen abringen.
Das war, wie gesagt, mehrfach in meinen Notizen hier drinnen, liebe Amerikaner, ja. Also wo das ja halt auch wirklich, die ja auch Protestantismus als Monstranz vor sich hertragen. Ja.
Na, aber doch nicht in so einer Scheißegalhaltung, oder? Sind die dann nicht in ihren Gemeinden wieder extrem christlich?
Aber sie sind auch der Meinung, dass die Politik aller anderen zu guten Christen zwingt.
Zwingen sollte.
Ja.
Ja.
Ja, also ihre Vorstellung davon, wie die Welt zu sein hat, endet eben nicht vor der Politik. Ja. Sondern die endet hinter der Politik.
Ja.
Sonst würde man nicht ideologische Grabenkämpfe über Schwangerschaftsabbrüche führen. Ne? Da ist genau das Problem. Da ist genau das Problem, dass die eigene Sicht über die Art, was ist ein Mensch, wann ist ein Mensch und so weiter, verabsolutiert wird.
Ja.
Luther würde an der Stelle sagen, dann gibt es halt Sünder, die Schwangerschaftsabbrüche machen, aber wir müssen sie trotzdem lieben.
Ja.
Ja. Und nicht dafür sorgen, dass sie ins Gefängnis geworfen werden und wir sollten uns dagegen stellen, wenn der Fürst sie ins Gefängnis wirft, weil es ist nicht angemessen.
Das heißt, das ist eigentlich ganz interessant, man kann Abtreibungsgegnern mit Luther kommen.
Ich würde grundsätzlich, also wenn man das so religiös macht, wir können ja hier kurz bleiben, finde ich so und so, dass Nächstenliebe ein interessant fieses Argument ist.
Ja.
Gegen Christen vor allem. Weil Nächstenliebe in der biblischen Idee ist erstens unabhängig davon, wer der andere ist, und zweitens absolut. Und das bedeutet, dass ich mir zum Beispiel diese ganzen Trans- und Gender-Geschichten, die da auch noch passieren, aber auch die Schwangerschaftsabbruch-Geschichte, dass das eigentlich unchristlich ist. Ja.
Mhm.
Weil Gottes Liebe ist für alle auch in der gleichen Menge vorhanden. Und ich kann nicht sagen, dass Gott das Kind auf der Welt gehabt haben will, weil es liebt und gleichzeitig, dass Gott in derselben Idee die Mutter scheißegal ist.
Ja.
Ja, das funktioniert nicht, sondern Nächstenliebe ist allumfassend. So, und wenn wir danach handeln, müssen wir uns halt die Frage stellen, am Ende so eine schwere moralische Frage stellen, was ist denn jetzt hier das Rettbare? Ja. Und nachdem Gottes Wille nicht klar ist, sondern immer interpretierbar ist, ja, ist es auch wiederum okay, wenn wir in der Interpretation einen Fehler machen oder uns irren, weil das ist der menschliche Urzustand.
Ja.
Ja. Und dann ist das auch okay. Ja, und wir lieben dann Menschen, wir sollten auch die Menschen, die Fehler machen, um die sollten wir uns kümmern. Aber gleichzeitig können wir dann eben nicht dogmatisch auftreten. Weil Liebe, wenn Liebe dein zentrales Dogma, Nächstenliebe dein zentrales Dogma ist, dann kannst du dir daneben eigentlich keine anderen Dogmen mehr leisten.
Ja.
Weil,
naja, doch, solche, die Liebe inkorporieren, ne?
Ja, aber dann habe ich ja das ist ja dann ein Unterpunkt.
Stimmt.
Ja. Ja, also ich habe absolute Nächstenliebe und ich liebe meinen Nachbarn auch, ja.
Ja.
Schön. Wouldn't have guessed, ja.
Mhm.
Ja, in dem Moment, wo du hingehst und sagst ja, aber der da nicht. Ist doch irgendwie schon das Argument weg.
Stimmt.
Ja. Und wenn du dann der Meinung bist, du wirst ungerecht behandelt, dann bist du als guter Christ im Endeffekt auch verpflichtet, dieses Unrecht zu ertragen. Ja, weil du weißt, die Welt ist ungerecht, aber du bist ein guter Christ und erträgst das halt auch mal.
Ja, da muss
weil
der
was
Christ
willst du
halt
tun?
Durch.
Ja, aber naja, es steht halt in der Bergpredigt, dass du die andere Wange auch hinhältst.
Ja.
Ja, weil deine Prinzipien sind wichtiger als deine Instinkte. So, und wenn das etwas ist, dem du dich unterschreibst, ja, dass du für dich als wahr erkannt hast und nachdem du handelst, dann kannst du aus der Nummer halt nicht raus. Ja, also kannst du schon, aber dann gehörst du halt zu den anderen und dann musst du halt beherrscht werden.
Mhm.
Ja, so. dann kriegst du halt nach der Tavernenschlägerei irgendwie ja einen Tag lang Pranger.
Ja. Wie sind die denn dann hinterher da raus? Das wird dann die nächste Folge, oder?
Wir müssten mal gucken. Ich habe leider das Werk nicht da. Ich kann dir jetzt leider auf die Schnelle nicht sagen, wo das ist, weil ich habe das Buch tatsächlich im anderen Raum liegen lassen.
Ach so.
Aber ich weiß nicht, ob wir im Mittelalter noch jemand haben. Ich würde normalerweise dann so Richtung frühe Neuzeit gehen. An der Stelle sagen wir einfach, liebes Publikum, lasst euch überraschen.
Genau, lasst euch überraschen. Die nächste Folge kommt bestimmt. Thomas Brandt, vielen Dank.
Tschüss. Tschüss.
Ist nicht tot.